sprechen heute über die Gleichnisse. Wahrscheinlich hat man gleich so die Assoziation, natürlich, das sind die Gleichnisse Jesu, wobei die Bibel noch mal mehr das Fenster öffnet für Gleichnisse. Bevor wir gleich mal in einen Text reingehen, den ich auch sehr herausfordernd finde, möchte ich ein kleines Fenster aufmachen in meine Schulzeit. Ich habe gemerkt, in der Reflexion meiner Schulzeit, zu welchen Lehrern oder Lehrerinnen ich einen besseren Bezug hatte und die ich auch als sehr gut wahrgenommen habe. Das waren nicht nur die, die mir eine gute Note gegeben haben, sondern das waren Personen, die durch ihre Art zu unterrichten Bilder aufgemacht haben. Also sprich abstrakte Inhalte, die vermittelt werden sollten, haben sie mit Bildern beschrieben oder haben mich in eine Geschichte mit hineingenommen. Also ich habe mich als Teil dessen dann auch wahrgenommen. Leider war mein Chemielehrer nicht so eine Person. Das hat sich dann auch in meinen Noten gezeigt und auch, was ich studiert habe, nämlich nicht Naturwissenschaften oder Chemie oder so, sondern Theologie. Wenn wir mit Sprache arbeiten, wir versuchen ja durch Sprache Inhalte zu vermitteln. Und unsere Sprache ist sehr bildhaft eigentlich. Also wenn wir über Dinge, über Gegebenheiten sprechen, über Themen nachdenken, dann ist häufig so ein Vergleich dort. Also das ist wie, was wir dann auch aufmachen. Oder wenn wir auch Gegenstände beschreiben oder über Gegenstände sprechen, haben wir sofort ein Bild vor Augen. Also wenn wir jetzt uns zuhören, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Zitrone, jeder hat eine Zitrone vor Augen und hat wahrscheinlich hier im Kiefer so ein Spannungsgefühl, weil der Speichel angeregt wird, weil die Zitrone eben auch so als Bild so einen Eindruck macht. Bildhafte Sprache, Gleichnisse, um Sachverhalte zu erklären. Platon hat das wahrscheinlich in einer Art und Weise gemacht mit dem bekanntesten Gleichnis, das Höhlengleichnis, wo er sagt, so, es gibt einen abstrakten Inhalt, es gibt etwas, wie kann ich etwas erkennen, kann ich überhaupt etwas erkennen? Und er sagt dann so, ja, es ist wie eine Person, die in einer Höhle sitzt und sie ist festgebunden, das ist die Menschheit, die ist festgebunden an Händen und Füßen. Sie sieht nur auf diese eine Seite der Höhlenwand, sieht dort, weil hinter den Personen Figuren vorbeigehen und es brennt ein Feuer, wo Licht, eine Lichtquelle da ist und man sieht man an der Höhlenwand nur die Schatten der Dinge. Und das Eigentliche sieht man erst, wenn man dann aus der Höhle heraustritt und dann sieht man die Welt, wie sie ist. Also so beschreibt er einen ganz abstrakten Inhalt anhand eines Gleichnisses. Und wir in unserer Philosophie, beziehungsweise auch in der antiken Philosophie, war das dann ein Bild, mit dem man etwas veranschaulicht hat und auch weiterarbeiten konnte. Also Bilder, Gleichnisse als etwas, das so eine Arbeitsgrundlage ist und auch etwas für abstrakte Inhalte. Und jetzt kommt Jesus und jetzt kommt der Bibeltext und er sagt Folgendes, und den schlagen wir gleich mal auf, diesen Text, Matthäus Kapitel 13. Denn der wirft dann erstmal Fragezeichen auf. Ich lese da ab Vers 10. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, Jesaja 6, Vers 9 und 10, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Also kann man sagen, Jesus benutzt Gleichnisse, und das stelle ich jetzt hier einfach zur Diskussion mal, Jesus benutzt Gleichnisse, um eher zu exkludieren als zu inkludieren. um etwas noch unverständlicher zu machen, statt verständlicher zu machen.
Also den Text, den du da jetzt rausgesucht hast, das ist natürlich ein harter Brocken jetzt.
Der Paukenschlag. So.
Ja, das ist ein harter Einstieg. Vor allem deshalb, weil wenn ich ihn mir so den kontextlos durchlese, ich ihn nicht verstehe. Mhm. Weil in deiner Einleitung hast du ja gezeigt, also Gleichnisse oder Bilder oder dieses Wie soll er veranschaulichen. Das ist ja dazu da, damit ich es verstehe. Mhm. Und hier scheint es sozusagen, als würde er das so machen, dass man es vielleicht nicht versteht, vielleicht sogar ganz bewusst. Ja? Mhm. Ich habe Mühe mit dieser Vorstellung, weil ich glaube, die Absicht eines Gleichnisses und vor allem die Gleichnisse Jesus liegen ja ganz woanders. Mhm. Deswegen glaube ich, um ihn hier verstehen zu können, muss ich in den Kontext schauen. Ja? Mhm. Also quasi in dieses Gleichnis. Das ist ja eingebettet in ein Gleichnis.
Ja,
vom Sämann. Ja?
Mhm. Also es ist eine ganze Batterie an Gleichnissen, die man in Kapitel 13 hat. Da werden mehrere Gleichnisse.
Aber es steht ja hier faktisch in der Einleitung des Sämanns und danach geht es ja nochmal auch in die Auslegung. Und dazwischen ist dieser Zwischenpart, den du gerade vorgelesen hast.
Also ich finde es gut, dass wir erstmal stolpern. Im Markus-Evangelium haben wir so den Parallelbericht dazu. Und manchmal, wenn ich über eine Aussage oder einen Abschnitt in der Bibel stolpere, markiere ich mir in einer meiner Bibeln ein Fragezeichen an den Rand. Und ich weiß, im Parallelbericht dann in Markus 4 habe ich mir drei Fragezeichen hingeschrieben.
Der Markus zitiert auch oder beschreibt diesen Text auch ein bisschen schärfer als Matthäus. Ich habe jetzt die harmlose Variante genommen.
Aber ist gut so. Also ich finde es gut, erst einmal das auch wahrzunehmen, dass ich überfordert bin und nach Orientierung suchen muss. So. Und nicht direkt ich versuche mir schon was zurechtzureimen, aber ich finde es wichtig festzuhalten, es ist nicht so, dass diese vermeintliche Erklärung ganz schnell zur Hand ist und alles auflöst. Wahrscheinlich würde das Jesus auch nicht gerecht werden.
Wahrscheinlich nicht, ja. Aber ziehen wir das nochmal von der anderen Seite vielleicht ein Stück auf, um nicht gleich den Boden unter den Füßen, wenn wir stolpern, zu verlieren, sondern um uns heranzutasten eher. Jesus erzählt Gleichnisse und er bespricht Themen, die der Lebenswelt der Menschen von damals ja ganz nahe sind. Das sind ja keine entfernten Geschichten, sondern das sind Beispiele, Symbole, Metaphern, Bilder, die in der Lebenswelt der Menschen sehr, sehr nah vorkommen. Also ich denke jetzt beispielsweise an, ja, du hast es jetzt den Sämann gerade angesprochen, hier genau, diesen Sämann. Das ist etwas ganz Natürliches damals gewesen. Damals haben waren wahrscheinlich mehr, die Schlagzahl von Landwirten sehr viel höher als heute. Oder wenn wir über das Senfkorn reden, ja, Saat und Ernte, also es ist schon irgendwo etwas in der Lebenswelt. Wie kann es denn sein, dass auf der einen Seite die Bilder, die aufgemacht werden von Jesus, die Lebenswelt sehr gut beschreiben und man kann sich als Hörer da wiederfinden, aber die Anwendung bringt mich dann zum Stolpern. Also ich kriege das Bild, was mir bekannt ist, nicht auf die Ebene des vielleicht anders nicht Sagbaren.
Es gibt einen praktischen Theologen, der vor rund 30 Jahren, Christian Schwarz, der vor rund 30 Jahren so die These vertreten hat, würde Jesus heute auftreten, in einer westeuropäischen Gesellschaft, würde er immer noch die Lebenswelt von Ernte und Pflanzenwelt und so aufgreifen, weil es ihm um Prinzipien geht oder ginge, die man wirklich der Pflanzenwelt entnehmen muss. Und es wäre nicht einfach nur so ein Eingehen auf die damalige Lebenswelt gewesen. Fiel mir gerade ein, so dass das vielleicht ein Bereich ist, der Jesu Lehre so gut darstellt, dass er vielleicht immer wieder darauf zurückgreifen würde.
Also ich denke ja, wenn man eine Botschaft vermittelt, habe ich jetzt unlängst auch wieder ganz, ganz stark die Erfahrung gemacht, dann kommt es ja nicht nur auf den Sender dieser Information an, sondern auch auf den Empfänger. Und das ist ja in der Kommunikation eine ganz große Herausforderung. Ja? Also wie vermittle ich das, was ich sagen will, so, dass der Empfänger genau das auch richtig versteht, ne? Mit diesen ganzen unterschiedlichen vier Ohren, Schulz von Thun oder diesen ganzen Emotionen etc. pp. Und genauso muss man sich das auch überlegen mit den Aussagen Jesu. Also wenn Jesus etwas weitergeben will, ja, wie vermittelt er das dann, damit wir das Ganze spüren und erleben und auch nachvollziehen können? Und darum geht es doch auch in der Heiligen Schrift. Es ist ja ein Wort für uns und ich würde sagen, nicht nur für die, die Gläubigen, sondern auch für die, die hoffentlich zukünftig immer mal gläubig sind. Ja. Diese Spannung, die unterstreicht es ja, wenn man das in dem Kontext ja noch sieht. Weil in dem Kontext geht es ja auch um das Ausstreuen des Saatguts. Ja, und dann sagt er, er streut und es fällt auf gutem Boden, aber halt auch auf unter Dornen und auf Steinen und so weiter.
Mhm. Wollen wir das gerade mal lesen, das Gleichnis? Vielleicht macht es Sinn, wenn du es uns mal lesen würdest, ja, Vers 1.
Gerne, ich kann hier lesen ab Vers, wo fange ich an? Auf Vers 3. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Anderes aber fiel auf das Steinige, und wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Genau, wer Ohren hat, der höre. Und dann kam die Frage, ja, warum redest du in Gleichnissen? Das ist so der erste Teil.
Und was wirklich einen wirklich irritiert, ist, dass Jesus zu den Jüngern dann sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Das heißt, sie brauchen gar keine Gleichnisse. Denn diesen aber ist nicht gegeben. Darum rede ich zu ihnen Gleichnissen, damit sie sehen, das Auge sehen sie nicht und so weiter. In den Parallelstellen bei Lukas und Markus ist es ähnlich. Das heißt, er erzählt die Gleichnisse. Nach außen hin können die Hörer es eigentlich nicht verstehen. Nach innen, die Jünger, bräuchten sie eigentlich nicht. Trotzdem hören sie sie. Das ist eine Paradoxie. Also ja, Jesus provoziert immer mal wieder. Und eigentlich wenn das interne Schriften sind, bräuchten wir die Gleichnisse nicht, weil wir ja die Geheimnisse Gottes kennen. Während es Schriften für Menschen, die noch keine Christen sind, können sie es lesen und würden es ja doch nicht verstehen. Warum dann die Gleichnisse?
Ja.
Also es wird jetzt sehr rätselhaft.
Absolut, absolut.
Also, aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Schlüsselwort, Rätsel, Geheimnis.
Ist ja auch hier genannt, hier in Vers 11, es ist das Geheimnis, ja,
genau, Mysterium. Das Geheimnis des Königreiches. Und es ist mir sympathisch, dass Jesus nicht so tut, als wenn es diese geheimnisvolle Ebene nicht gäbe. So, ja. Ich glaube, dass das zur Lebenswelt vieler Menschen und auch zu meiner passt, obwohl ich ja ein Jünger bin oder sein möchte. Auch ich werde ja irgendwie immer wieder mit dem Geheimnisvollen konfrontiert und versuche es dann zu deuten und zu interpretieren. Also schön, dass es irgendwie doch nicht immer völlige Klarheit gibt, denn das erlebe ich genau so, dass es eben diese Klarheit nicht immer gibt.
Aber versuchst du dieses Geheimnis, was du gerade beschreibst, so das vor dem eigenen Geheimnis, wenn man sich damit auseinandersetzt, das in Worte zu kleiden, zu verstehen, vielleicht in ein Bild zu verpacken, dass du etwas Greifbares hast? Oder willst du mit dieser letzten Frage dann alleingelassen werden?
Ich glaube, ich reagiere ganz schnell und stark auf Menschen, die zumindest kein Gespür dafür besitzen und so tun, als wenn es das nicht gäbe. Also wenn man mir etwas in Anführungsstrichen verkaufen will, das so über dieses Geheimnis drüber springt, dann überzeugt mich das nicht.
Das hat sowas mit schnellen Antworten zu tun. Und,
ja. Das ist auch so ein Reifeprozess. Ich glaube, als junger Mann waren die schon sehr verführerisch, die schnellen Antworten. Und ich glaube ja immer noch, dass manche Fragen sich schnell und mit großer Klarheit beantworten lassen. Aber genau, zum Glück ist das auch eingebettet in Geheimnisse.
Ja, ja. Aber was du gesagt hast, Christian, ist schon diese Paradoxie. Ja? Also Jesus würde jetzt, wenn ich das man so darstelle, in ein Bild packe, Jesus würde das eigentlich in einen luftleeren Raum hineinsprechen, wo es gar keinen Hörer gäbe. Denn die einen bräuchten es nicht und die anderen verstehen es ja eh nicht. Aber interessanterweise ist dieses Hören immer wieder so ein Schlüssel. Hier in Vers 9, wer Ohren hat, der höre. In Vers 13, mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Dann zitiert er Jesaja, wo es auch um dieses Hören geht. Es geht um Vers 16, ja, aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Also ja, wen betrifft es? Und trotzdem ist er auf diese Hörer nicht angewiesen, aber er ist schon irgendwie zielgerichtet auf Hörer. Aber auf wen dann in diesem...
Also ja, ich glaube, dass Jesus deswegen das so thematisiert, weil es für ihn selber so schwierig ist, das, was er als Geheimnis des Reiches Gottes versteht, zu vermitteln. Mhm. Denn anders als Johannes der Täufer, von dem er sich hat taufen lassen, hat er ja eine andere Vorstellung vom Reich Gottes. Für Johannes den Täufer war ganz klar, das Reich Gottes ist zukünftig. Jetzt ist die letzte Chance zur Umkehr, sich taufen zu lassen.
Ja, ja, ja.
Also ein Reinigungsbad am Jordan, um gewisserweise noch mal ganz neu zu beginnen als Volk Israel. Und dann zu erwarten, und dann hoffte er ja auf den, der dann sozusagen das Gericht hält mit Feuer. Und das war eine Zukunftserwartung, ganz klar bei Johannes. Und bei Jesus ist es so, dass er glaubt, dass in seiner Person und in seinem Wirken das Reich Gottes schon da ist. Und er will Gleichnisse erzählen, warum das Reich Gottes nicht etwas ist, was rein zukünftig ist, das ist ja einfach zu verstehen, sondern dass irgendwie auch jetzt in der Gegenwart schon da ist. Und das ist ein Mysterion, ein Geheimnis. Und viele seiner Gleichnisse versuchen auch das zu beschreiben, wie plötzlich Reich Gottes in der Gegenwart aufbricht und da ist. Ich vermute, und das war für Außenstehende nicht zu begreifen.
Ja. Ja.
Und auch für die Jünger, denen schreibt das jetzt zu, aber oft auch nicht. Er sagt ja gleich, ihr versteht das nicht.
Ja. Ja.
Also offensichtlich ist es für uns selber schwierig. Wir sind Christen und das sehen wir Reich Gottes, wenn wir so im Alltag leben. Es verschwindet doch und doch soll es schon da sein. Auch ist es gleichzeitig zukünftig für Jesus, also auch eine Paradoxie.
Ja.
Und Jesus ist wirklich kein einfacher Weisheitslehrer.
Nee, der fordert heraus. Ja.
Du hast vom Hören geredet, du hast so die Rolle der Hörenden betont. Und genau, wenn ich mir unseren Abschnitt in Markus 4 anschaue, dann gibt es da etwas, das ich als zwiespältig empfinde. Aber das ist etwas Ermutigendes. Also einerseits, wir hatten diese Aussagen schon gelesen, heißt es in diesem Satz in Vers 12, ja, das wird hier so gesprochen, auch in Gleichnissen, damit die Menschen sich nicht bekehren, ja, damit sie nicht hören und nicht begreifen. Okay, das hatten wir schon. Was ich dann aber gut finde, dass es in Vers 33, also immer noch Markus 4, Vers 33 heißt, und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Also irgendwie ist die Rolle der Hörenden und deren Kapazität etwas, das Jesus im Blick hat. Ja, er überfordert und irritiert, wohl auch bewusst. und hat trotzdem immer noch den Blick für das, was die Hörenden können und was sie nicht können.
Mhm. Würdest du diesen Vers 33, den du zitiert hast, eher auf das Gleichnis, auf das Bild, auf die Verpackung oder auf den Inhalt, also sprich so, wenn es ums Himmelreich geht, münzen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich darauf antworten würde. Mir fiel irgendwie gerade ein, als du das gefragt hast, dass Jesus dann am Abend vor seiner Hinrichtung ja auch ein ganz, ganz langen Monolog hat. Johannes berichtet ja kapitellang darüber. Und dann sagt Jesus, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Und deswegen mache ich Jesus einen Punkt. Aber in Zukunft wird der Geist der Wahrheit und der Heilige Geist wird euch schon lehren. Also Jesus merkt, dass in diesem Kontext gerade seine Jünger, die Zuhörenden, nicht Schritt halten und beendet dann auch seine Botschaft. Also Jesus will nicht nur überfordern.
Ja,
Und ob das jetzt auf Form, für die Form und für den Inhalt gilt, das müsste man sehen.
Vielleicht ist es ja auch nicht nur eine oder weniger eine Überforderung, sondern ein Mangel an Bereitschaft oder ein Mangel an Akzeptanz. Also was meine ich? Ich will nochmal auf dieses Gleichnis eingehen. Also in diesem Gleichnis, was macht Jesus? Also wir reden darüber, Jesus erzählt Gleichnisse. Ja? Warum? Ich behaupte jetzt mal, weil er die gute Botschaft, die gute Nachricht möglichst bildhaft veranschaulichen will. Ja? Und dann kommt dieser Text, den du vorgelesen hast, aber in genau diesem Kontext steht ja dieses eine Gleichnis, das davon spricht, dass ein Sämann die Saat, also das gute Wort, aussät. Ja? Das macht er hier. Und ich muss sagen, in meiner Kindheit habe ich dieses Gleichnis, ich konnte es nicht lesen. Ne? Das war für mich das schlimmste Gleichnis, weil ich immer Angst hatte, ja, so, welcher Boden bin denn ich? Bin ich denn jetzt der gute Boden?
Genau.
Ja, mittlerweile finde ich dieses Gleichnis total wichtig und auch toll. Also mir bedeutet es sehr, sehr viel, weil zum einen...
Du weißt, welcher Boden du bist, oder?
Ja, ich hoffe. Ne? Aber was mir gefällt an diesem Gleichnis ist, der Sämann, der haut die Saat einfach mal überall hin. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, er konzentriert sich nicht auf diesen guten Boden und schaut, dass wirklich jeder Samenkorn auch nur wirklich auf diesem guten Boden landet, sondern er ist verschwenderisch mit dem Wort Gottes. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, und so muss ich diesen Text einfach verstehen, dass ich herausgefordert bin, für mich zu wählen. Also ich kann noch wählen, ja? Oder kann ich das Fragezeichen, welcher Boden ich denn bin oder sein möchte? Und da ist der Text für mich total spannend, ja? Also auch herausfordernd, ja? Weil es da um konkrete Dinge geht. Ja? Und dann sage ich mir, okay, aufgrund dieses Textes und weil Jesus mir damit etwas sagen möchte, möchte ich in meinem Glaubensleben schauen, dass ich einen nachhaltigen Glauben habe, dass es nicht entfacht, also kurz aufgeht und dann geht es wieder ein oder so, sondern ich möchte mich daran orientieren und sicherstellen, dass es ein nachhaltiger, lang anhaltender Glaube ist. Deswegen, meine Frage, ist der Schlüssel dafür, dass wir das Gleichnis auch verstehen, also liegt er darin, dass ich bereit bin, das zu verstehen, dass ich bereit bin, dieses Gleichnis für mich auch anzunehmen.
Ja, also bin ich bereit, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, damit ich das Schloss aufbekomme? Also bin ich bereit, so die Auslegung, die der Text, also Jesus gibt ja später auch die Auslegung für dieses Gleichnis, bin ich bereit, das an mich ranzulassen? Aber du hast ja selber gerade gesagt, du hattest am Anfang ganz große Schwierigkeiten damit, dass sich das eher in eine Verunsicherung hineingebracht hat oder dass du nicht wusstest, wie du das auslegen konntest, wolltest, solltest. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie wir da den Zugang finden zu diesem Gleichnis.
Du hast jetzt eine Frage gestellt, aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast so von einem letztendlich verschwenderischen Gott in diesem Gleichnis geredet und den sehe ich wirklich immer wieder. Also Jesus greift ja in den Versen, die wir gelesen haben, in Matthäus 13 und Markus 4, ein Wort aus dem Propheten Jesaja auf. Mhm. Und das irritiert mich nach wie vor sehr, ja, wenn so die Berufung des Propheten, wenn diese Berufung hinein so Sätze fallen wie dieses Volk oder Menschen in diesem Volk sollen eben nicht umkehren. Mhm. Genau, also das irritiert mich. Mhm. Aber ich will das nicht jetzt einfach ausgleichen, aber schon ein Gegengewicht setzen. Denn zu Beginn, am Anfang dieses Abschnittes, Jesaja 6, aus dem Jesus hier schöpft und den Jesus hier zitiert, da heißt es in Vers 3, ja, da wird Gott beschrieben. Und dann heißt es in Vers 3, Jesaja 6, Vers 3, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Mhm. Also ja, mhm. Gott spricht hier Sätze, die ich nur ganz schwer einordnen kann. Du hast gefragt, exkludiert Gott, schließt Gott aus? Mhm. Zumindest sehe ich, dass Gott Eigenschaften besitzt oder eine, nämlich seine Herrlichkeit, die in gewisser Weise überall von allen Menschen wahrnehmbar ist oder die überall anzutreffen ist. Also es gibt keinen Ort, wo Gottes Herrlichkeit nicht wäre. Und das beruhigt mich schon, zumindest etwas.
Wenn wir das Gleichnis vom Sämann nehmen, dann haben wir jetzt was gerade vorausgesetzt, was aber in der Auslegung, soweit ich weiß, ich habe es schnell durch die Paralleltexte nochmal geschaut, gar nicht erwähnt wird. Nämlich haben wir gesagt, Gott sät in einer ganz großen Zugewandtheit, in einer Großzügigkeit, in einer Verschwendung des Wort aus. Das Einzige, was uns aber das Gleichnis in der Auslegung gesagt wird, ist, dass der Same das Wort Gottes ist. Der Sämann wird, soweit ich mich jetzt hier den Überblick verschafft habe, der Sämann wird gar nicht benannt. Sowas wie, der Sämann ist euer Vater im Himmel. Oder der Sämann ist Gott. Der Sämann bin ich, Jesus, als Person, als Gott, der auf diese Erde kommt. Das wird hier nicht benannt. Gehen wir da mit dem Text nicht schon ein bisschen zu weit, wenn wir etwas hineinlesen in den Text, was Jesus selbst gar nicht auslegt? Und dann ist auch die zweite Frage, warum legt Jesus den Sämann nicht aus?
Je näher man sich an so Gleichnisse heranzoomt und genauer hinschaut, desto rätselhafter werden diese kurzen Geschichten, weil sie ganz vieles auch nicht aussagen. Und man muss dann immer reininterpretieren oder Zusatzinformationen bringen. Dann fragt man sich, war das ein normaler Sämann oder ein ungewöhnlicher Sämann? aber wenn wir das einfach nur so lesen, wie wir es hier lesen, also einfach wörtlich nehmen, geht es hier um einen, du hattest jemand vorgeschlagen, einen zuversichtlichen Sämann, der einfach aussät und es wächst was.
Ja.
Man kann, es gibt zwar eine Auslegung, aber das Gleichnis selber lässt einfach erstmal vieles offen.
Ja, ja, ja. Du sprichst jetzt einen Punkt an, der ja Luther und in der Reformation hat man sich davon eher abgewendet, aber Origenes beispielsweise, der Kirchenvater, der ist so von dem vierfachen Schriftsinn ausgegangen. Also man hat den literarischen Sinn, also den Literalsinn, den du jetzt gerade auch gesagt hast hier, das ist der Sämann, so ist es, ist halt ein Sämann und der streut den Samen aus, aber dann gibt es darüber noch den allegorischen Sinn, also sprich eine Allegorie oder einen typologischen Sinn. Es gibt den anagogischen Sinn und den tropologischen Sinn. Also das heißt, das Tropologische, die Moral, wohin es mich führen soll. Und der anagogische Sinn ist die Hoffnung. Also sprich, auf was darf ich hoffen? Also das zukünftige Reich Gottes. Sind wir denn frei, solche Texte, wenn wir sie lesen, über den literarischen Sinn hinauszugehen? Und zu sagen, wir gehen jetzt mal bewusst auch einen allegorischen Sinn nach. Oder vergewaltigen wir dadurch Gleichnisse? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht relativ bekannt ist vom Gleichnis her, der barmherzige Samariter. Der literarische Sinn ist ganz klar, ja, also der der Mensch wird überfallen, er bekommt Hilfe und zwei andere gehen aber vorher vorbei, aber der Außenstehende hilft. Der allegorische Sinn ist jetzt eher der Sinn, dass ich sage, aha, ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho, von der Höhe, von Zion in die Tiefe, fällt unter die Räuber, wird nackt ausgezogen. Ah, das ist das Menschengeschlecht an sich. Und Priester kommen, aber sie helfen nicht wirklich. Es muss jemand von außen kommen, um diesen Menschen zu retten, was jetzt Jesus wäre. Und dieser Jesus, er versorgt, er bezahlt, was es kostet. Und er spricht sogar über Wiederkunft. Das wäre jetzt so die allegorische Auslegung. Hat es eine Berechtigung? Oder wird es dem Text, dem Gleichnis gar nicht gerecht und es ist zu viel hineingebracht?
Also ich kenne das aus anderen Gleichnissen, dass man sehr schnell dabei ist, in großer Klarheit einzelne Elemente rauszugreifen und anzuwenden. Und ich habe dann den Eindruck, dass da immer sehr viel Willkür dabei ist. Mhm. Also ich würde sagen, das Gleichnis vom Sämann ist ja eins, das bei Markus dann ja sehr stark interpretiert wird. Dieses Element meint das, jenes Element meint wieder das. Aber ganz häufig hast du das ja eben nicht bei Gleichnissen. Mhm. Ja. Und da, wo das eben nicht passiert, wo so die Moral von der Geschichte nicht benannt wird oder kaum, ist vielleicht viel Freiheit möglich, aber wahrscheinlich auch Vorsicht geboten, nicht alles in den Text hineinzulesen, was man da gerne reinlesen würde.
Also ich würde vorschlagen, und ich würde es gerne so sehen, also ich würde gerne die Magie des Wortes darin sehen. Oder die Größe, die Großartigkeit, die der Text einem dargeboten wird. Mhm. Auch mit Fantasie. Ich würde aber sagen, es ist nicht nur Fantasie, sondern es ist natürlich auch Auslegungssache. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, Texte auch sinngemäß anhand der anderen, der ganzen Bibel auch auszulegen. Und ich glaube, da gibt uns die ganze Schrift schon auch einen guten Rahmen. Aber ich finde, die Magie, wir benutzen es ganz bewusst, dieses Wort, ist ja gerade, oder finde ich gerade da diese Texte, die vielleicht die Auslegung nicht beinhalten, sondern das noch so offen lassen. Und wir aber verstehen. Also ich glaube, wenn man die Bibel versteht und Jesus Christus in der Schrift schon begegnet ist und dann liest man die Geschichte vom verlorenen Sohn oder so, ja, dann macht das mit einem und begreift sehr, sehr viel. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an diesen Gleichnissen. Ich glaube, ein Gleichnis braucht ja nicht diese genaue Auflistung von Bedeutungen. Vielleicht bräuchte man das Gleichnis schon gar nicht mehr. Also vielleicht ist so die Erklärung des Gleichnisses schon das Antigleichnis. Und es nimmt schon wieder die Größe dessen, was ein Gleichnis so zu bieten hat. Mhm. Also ich würde sagen, ich glaube, es ist uns überlassen. Ja, wir haben den Auftrag, die Aufgabe, diesen Text für uns auch zu deuten. Und vielleicht gibt es sogar auch eine gewisse Freiheit darin. Also beim Sämann glaube ich das ganz bewusst. Also der Sämann, das kann Gott sein und ist es auch. Ich glaube das ganz fest. Mhm. Ich frage mich, ob ich nicht auch der Sämann bin. Oder ob ich nicht den Auftrag habe. Oder auch ich motiviert werde dazu, Menschen das gute Wort weiterzugeben, wenn ich eigentlich glaube, das wäre jetzt eigentlich umsonst, weil es ist kein guter Boden. Aber vielleicht ja doch nicht. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist so die große Chance auch in diesen Gleichnissen. Und ich glaube, es würde viel wegnehmen, wenn sofort immer die Deutung gleich hinten dran stehen würde.
Würde natürlich aber auch eine ganz individuelle Auslegung dann inkludieren. Jeder, der das Gleichnis liest, versteht es dann doch irgendwie anders.
Ja, aber ich glaube, die meisten Gleichnisse, die sind schon relativ deutlich, würde ich jetzt so behaupten. Und ich will auch sagen, ja, nicht so Eisegese und große, sondern ich glaube schon, dass die ganze Schrift sich selbst auch an vielen Stellen deutet und uns gut, sehr, sehr gute Orientierung bietet. Ich weiß nicht, wie wirkt das, wenn ich das so sage?
Also ich denke schon, dass es so ist, dass Texte natürlich nicht ganz eindeutig sind. Argumentative Texte sind eindeutiger als Erzähltexte. Erzähltexte lassen mehr Deutungen zu und Jesus hat sie auch so knapp erzählt, dass die Leerstellen, wie man das so nennt, unterschiedlich gefüllt werden können, auch allegorisch. Man muss es dann nur wissen, dass man es macht.
Ja.
Die Allegorie wurde in der Antike erfunden, um Erzähltexte philosophisch zu deuten, im Sinne einer philosophischen Theorie. Also es begann bei Homer, Ilias, Odyssee. Mhm. Später hat das Philo bei den fünf Büchern Mose, den Erzvätererzählungen und Erzmüttererzählungen gemacht. Dahinter, hinter dem wörtlichen Text in dieser Geschichtenstory steckt eigentlich stoische Philosophie oder platonische Philosophie hineininterpretiert. Mhm. Was du erzählt hast vorhin, ist eine Hineininterpretation der Erlösungsgeschichte in ein Gleichnis. Mhm. Aber was hat man dann gewonnen? Man hat ja nichts mehr gesehen, sondern einfach nur das, was man eh schon weiß, in eine Geschichte hineingedeutet. Und das ist langweilig, weil man dann nichts Neues sieht. Mhm. Und spannend wird es doch, wenn man wirklich genau hinguckt und versucht zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, Jesus ging es bei den Gleichnissen nicht nur um Veranschaulichungen oder um Klärungen, sondern er hat bei manchen Gleichnissen versucht, dieses Geheimnis des Reiches Gottes auch darzustellen. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Mhm. Es ist mitten unter euch, kann Jesus sagen.
Ja.
Oder wenn er hier vom Senfkorn erzählt oder vom Wachsen der Saat. Das sind so kurze Gleichnisse. Und dann müssen wir plötzlich darüber nachdenken, darüber, dass unsere normale Vorstellung vom Reich Gottes, jetzt sind die Reiche der Welt, dann kommt das Reich Gottes zukünftig, die werden durchbrochen durch diese Erzählungen. Mhm. Also wenn es heißt hier, das Reich Gottes, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Mhm. Das ist das Reich Gottes. Mhm. Da ist nichts von apokalyptischer Gerichtserwartung da und Sonstiges, sondern ein Pflanzenbild. Mhm. Und das irritiert doch. Und dann müssen wir doch eigentlich drüber nachdenken, über den Inhalt. Was wollte Jesus eigentlich uns vermitteln? Mhm. Und
du hast jetzt ein ganz kurzes Gleichnis aufgemacht hier. Also steht alles in dem Kontext. Wir sind immer noch in Matthäus 13.
Genau, ja.
Und da wird ja, das sind ja mehrere Gleichnisse, das Himmelreich haben wir in Vers 24, in Vers 31, in Vers 33, in Vers 44, in Vers 45, in Vers 47. Also es geht wirklich um das Himmelreich hier, die ganze Gleichnisabfolge. Jetzt hast du dieses kurze Gleichnis gesagt, nimmst dieses Bild des Baumes oder des Samens, der groß wird, zu einem Baum wird. Wie verstehe ich das jetzt? Also ja, das Reich Gottes, man erwartet es, jetzt würde ich das gesellschaftlich deuten, damals ein Reich wird existieren, ein Reich wird stark, wenn es militärisch groß wird, wenn es militärische Erfolge vorweisen kann. Damals die Römer das beste Beispiel. Mhm. Jetzt wird das Gegenstück aufgemacht. Der Baum erwächst, das ist das ist aus der Natur ein Beispiel. Mhm. Aber ist es jetzt nicht gesellschaftlich gedeutet und wir müssen es heute anders deuten nochmal? Oder wie legt ihr denn das Gleichnis aus? Ist es wirklich nur dieses, der Baum wächst, wird größer und so ist es reich, es fängt klein an und wird groß? Oder kann man da noch mehr rein?
Ja, wenn man jetzt ganz genau liest, dann will Jesus eigentlich sagen, das Reich Gottes ist im Moment wie ein Senfkorn. Mhm. Aber es ist da, als Senfkorn. Mhm. Und es wird sich mal entfalten. Mhm. Das heißt, jetzt könnte man den Fokus legen auf die Entwicklung, wie sie es immer mehr entfaltet und gesellschaftlich durchdringt, eine christliche Welt, in der wir leben. Aber vielleicht ist das gar nicht die Äußerung. Mhm. Aber das ist auch nicht so eindeutig. Also schon dieses Gleichnis lässt mehrere Deutungen zu. Mhm. Aber ganz sicher ist es offensichtlich, dass Jesus sagen will, es ist jetzt schon da, aber ganz klein. Mhm. Aber unterschätzt das nicht. Es ist schon da und habt Vertrauen, dass das, was euch jetzt so klein und unscheinbar erscheint, dennoch schon das Reich Gottes ist. So würde ich es zum Beispiel lesen. Mhm. Das finde ich auch eine tröstliche Botschaft. Und das war, glaube ich, die Herausforderung für Jesus, dass er in seinem Wirken dieses Reich Gottes schon sah. Und auch manche ja auch herum, durch die Heilungen und wie Jesus die Menschen ihnen begegnet ist, so wie der Vater im Himmel Menschen begegnen möchte. Und Ja, das finde ich dann sehr wichtig. Also für mich wäre die Herausforderung, die ich herauslese, aber das weiß ich. Man muss einfach wissen, dass man bestimmte Dinge stärker betont als vielleicht andere und zugeben, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Wo ist heute Reich Gottes immer auch wieder klein, schon im Entstehen? Und wo ist es da? Und nicht nur auf die Zukunft zu gucken, sondern in der Gegenwart zu vertrauen, wie Jesus, dass es schon auch da ist.
Du willst dir gleich einhaken.
Ich weiß nicht, es ist eher so ein generelles Nachdenken. Wir fragen uns, also wir haben jetzt viel über die Rolle Jesu als Redner nachgedacht. Mir fiel ein, dass es dann so zum Beispiel nach der Bergpredigt ja heißt, dass die Menschen, also die ihn wirklich gehört haben, total bewegt und erstaunt waren, auch positiv, weil sie auch den Kontrast gespürt haben zwischen diesem Redner Jesus und den Theologen ihrer Zeit. Also offenbar war das, was er hier gemacht hat und dieses Element, dieses Instrument hat wirklich etwas hinterlassen, hat wirklich was verändert. Ja. Mhm. Er ist aufgefallen damit.
Wir haben die Hörerschaft, das sind ja zum Großteil, manchmal geht Jesus auch wagt den Grenzübertritt zu den Heiden, aber zum Großteil spricht er zu dem jüdischen Volk, zu seinem Volk, zu seinem erwählten Volk, die auch die alten Schriften kannten. Ich frage mich auch, gerade dieses Gleichnis, was du angesprochen hast, weil ich das hochspannend finde, das sind zwei Verse. Natürlich, ich gehe da total mit dem, was du sagst. Es fängt klein an, es wird groß. Ich versuche das auch im Neuen Testament zu sehen. Wo ist es klein, wo wird es größer, wo wächst es auch in der heutigen Zeit? Aber dann sehe ich trotzdem, und dann ist es so auch eine Freude, mir als Theologe zu sehen, dass Jesus hier aber auch ein Vokabular benutzt, das ja auch wiederum ein Bild aufmacht. Also wenn er über einen Baum, also ein großer Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also jeder, der
das Danielbuch
kennt, ja, also sprich das Volk Israel, das mit den alten Schriften vertraut ist und jetzt weiß, in Daniel 4 wird Nebukadnezar genau dieser Titel gegeben. Du bist ja der große Baum, unter dir sind die wilden Tiere, auf dir leben die Vögel. Das ist ja fast ein wortwörtliches Zitat. Ist das vielleicht auch damit gemeint, wenn Jesus sagt, ja, da gibt es Leute, die wollen hören, die sich wirklich dann auch mit denen, was sie an Wissen vielleicht mitbringen oder an vielleicht auch Traditionen mitnehmen, dass sie das nochmal so auf den Prüfstand stellen, weiterdenken, hinterfragen, dass dann nochmal ein Stück oder eine tiefere Ebene durchdrungen wird.
Was mir jetzt noch dazu eingefallen ist, dass die Menschen natürlich bei Reich Gottes oder auch Reichen der Welt immer an politische Herrschaft gedacht haben.
Ja.
Sie konnten sich eigentlich Religionen im Kontext von Politik vorstellen. Und so war es ja auch. Also Pilatus stand für das Römische Reich und den Kaiser, ja auch eine Religion, eine Ideologie, eine politische Ideologie, dass der Kaiser die Mitte des Reiches bildet, den man auch anbeten soll, verehren soll in Tempeln. Oder wir haben den Tempel in Jerusalem, wo die Priester sind und eigentlich Gottes Gegenwart feiern und sagen, da ist Gott gegenwärtig. Und Jesus kümmert sich darum nicht.
Ja.
Sondern Jesus erzählt plötzlich vom Reich Gottes ganz anders, als ob es noch mal kleiner ist, eben nicht politisch ist, aber etwas mit dem Herzen hat. Das Innere wird auch im Matthäus-Evangelium öfters betont, nicht das Äußere, das Innere. Es geht da scheint um ein ganz neues Verständnis, wie Gott in der Welt wirkt. Eben nicht in erster Linie über politische Herrschaft, sondern an Menschen und in Menschen und deren Wirken zusammen, dann auch als Gemeinde, das bildet dann auch Reich Gottes. Aber es ist eben nicht etwas, was politische und militärische Macht verwendet. Und deswegen hat sich Jesus ja auch, als er nach Jerusalem einzieht, eben nicht zum politischen Herrscher geworden. Das ist ganz anders geendet. Und alle haben ihn dann verlassen am Schluss. Die haben nicht nur erstmal nicht verstanden, sondern am Schluss sind sie auch weggelaufen. Weil sie das nicht begriffen haben, was Jesus eigentlich unter Reich Gottes verstanden hat. Vielleicht brauchen wir auch immer wieder Ohren zu hören, um zu verstehen, was eigentlich Reich Gottes ist.
Ja.
Weil wir es auch immer wieder nicht verstehen.
Mir ist bei den bei euren Beiträgen nochmal so ein Gedanke gerade gekommen zu den Gleichnissen. Also warum spricht Jesus in Gleichnissen? Er bedient sich ja einer Methodik, um etwas zu erzielen, etwas zu erreichen. Mhm. Möglicherweise, um etwas verstehbar zu machen, was auf eine andere Art und Weise nicht so wirklich verstehbar war. Etwas, was intellektuell hilft vielleicht, also ein Beispiel zu nehmen aus der damaligen Welt herausgegriffen. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, aber irgendwie ist eine Binsenweisheit, aber das wird mir jetzt nochmal bewusst. Hm. Ich glaube, wir haben nochmal eine, oder ich habe jetzt eine Ebene momentan noch übersprungen oder noch nicht gesehen oder noch nicht gedacht. Das ist der ganze Bereich der Emotion. Also die Entsachlichung vielleicht an mancher Stelle, oder nicht Entsachlichung, sondern das Mithineinnehmen der Emotionalität. Und ich glaube, also wir merken das, wenn wir verkündigen, wir haben alle schon verkündigt, ja, Predigten gehalten, vielleicht ist es auch schon passiert, man wird manchmal angesprochen auf die Geschichte, die man noch erzählt hat, auf die Illustration. Und es sind manchmal Situationen, wo plötzlich an dieser Stelle Menschen anfangen irgendwo, ne, wo Tränen runterkommen.
Berühren, man kann mit Geschichten berühren.
Man berührt die Menschen und mit Informationen gelingt das deutlich schwerer. Und es gibt ja so viele Gleichnisse, zumindest einige, wo ich sage, also die gehen mir ans Herz. Und
berühren
das ist
einen, ja.
Das Berühren. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also in der ganzen Kommunikation, in dem Informationen weitergeben, ja, geht es ja nicht einfach nur um sachliche Fakten. Ich glaube, dass wir das manchmal übersehen. Ne? Als Christen oder als bibelfokussierte Menschen, ja, gehen wir ganz sachlich da, versuchen alles zu verstehen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, aber verstehen bedeutet vielleicht nicht nur im Kopf zu verstehen, sondern auch im Herzen.
Was ich bei den Gleichnissen noch so spüre, ist, dass da ein anderer pädagogischer Zugang auf mir liegt. Das heißt, wenn ich einfach nur Gesetzestexte lese, wenn ich irgendwelche Abhandlungen lese, dann ist alles so klar. Dann ist formuliert, was gemacht werden muss. A ist gleich A. Und so verhalte dich bitte. Wenn ich jetzt aber diese Gleichnisse lese, dann merke ich, wie der innere Mensch mit hineingenommen wird, als Mensch gesehen auch, und wie da jemand Beziehung aufbauen möchte zu mir. Also ich kann ein Gleichnis nicht lesen und sagen, so funktioniert jetzt das Leben und so funktioniere ich jetzt, sondern dieses Gleichnis möchte mich hineinnehmen und möchte sagen, weißt du, denk doch noch tiefer. Denk noch mehr darüber nach, und auch an unterschiedlichen Stellen des eigenen Lebens. Also du bist ja nicht immer die gleiche Person. Wir sind viele, ich bin viele, zu unterschiedlichen Zeiten meines Lebens auch. Und da merke ich, ein Gleichnis begleitet nochmal mich ganz anders. Mhm. Wenn ich jetzt aber dieses Gleichnis von dem Sämann nochmal hier zitiere, dann hattest du das gesagt, Martin. Du hattest Stress oder die Angst, welcher Boden bin ich denn? Bin ich der Boden, wo es weggenommen wird? Bin ich der Boden, wo Sorgen kommen? Und das erleben wir ja auch in unserem Leben, dass Sorgen kommen. Bin ich dann ein schlechter Boden? Oder bin ich dann, ich habe es erreicht, endlich der gute Boden? Also wie lest ihr das? Wie legt ihr so ein Gleichnis dann auf euer Leben aus, wenn ihr merkt, es gibt Bereiche oder es gibt auch Abschnitte in eurem Leben, die tatsächlich sorgenvoll sind und auch sein dürfen?
Vorhin hatte ich ja die allegorische Methode ein bisschen kritisch gedeutet, wenn man so dogmatisch irgendetwas reininterpretiert in eine Geschichte. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man das ganz ins Innere verlagert. Und dann wären diese vier Böden alle in mir. Und das Wort Gottes kann unterschiedlich wirken bei mir, angesprochen werden. Ich kann in meiner Situation sein, wo es mich nicht anspricht, wo ich nichts höre. Aber es gibt auch einen Teil, der hört. Und so kann ich die Geschichte ganz innerlich für mich anwenden. Und ich glaube, das war Jesus schon sehr wichtig. Also bei Jesus geht vieles vom Äußeren zum Inneren. Von den äußeren Sorgen, Tun, Handeln hin mehr. Das Reich Gottes ist etwas, was auch innerlich ist, was innerlich wächst. Jesus sieht das Verborgene. Wenn du das Reich Gottes, wenn du beten willst, geh ins Verborgene und Gott ist bei dir. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Tendenz bei Jesus. Und da will er auch Weisheitslehrer sein. Aber er ist eben mehr als ein Weisheitslehrer, der jetzt sozusagen das Innere der Menschen entwickeln möchte mit den Gleichnissen, sondern er Das finde ich so eine schöne Formulierung. Er ist selber auch Gleichnis Gottes. Jesus, das Gleichnis Gottes. In seiner Geschichte können wir sehen, wer Gott ist. Und wenn wir als Christen von Gott erzählen, erzählen wir von Jesus Christus.
Er ist das Gleichnis Gottes. Es heißt hier, dass dieser Sämann das Wort verstreut reichlich, Johannes Kapitel 1, Jesus, das Wort, ja, also Jesus gibt sich dem Menschen so ganz reichlich und ganz, wenn du es so formulierst, ja.
Du hast vorhin beschrieben, dass dieser Text dich auch herausfordert und Stress auslöst, so wenn du dich dem als Hörer stellst. Und das kenne ich auch. Was mir bei dieser Herausforderung oder bei diesem Stress hilft, ist die Wahrnehmung, Jesus redet über echte Menschen, also in all ihrer Schwäche, ja, in all ihrer Menschlichkeit. Also wenn es dann in Markus 4 dann heißt, okay, Menschen des Augenblicks, die sich ärgern, Menschen, die mit Sorgen kämpfen, die mit Begierde kämpfen. Also die Beschreibung des Menschen ist realistisch und irgendwie gnädig. Und ich würde sagen, ja, Jesus sieht hier Menschen wie mich. Ich bin manchmal nur im Augenblick und kurzsichtig. Ja, ich werde manchmal von Dingen gelockt, die mir nicht gut tun. Und das alleine versöhnt mich, dass Jesus hier echte Menschen sieht. Er sieht mich, wie ich jetzt bin.
Das heißt, Jesus versprachlicht hier eigentlich das oder gibt dem Menschen in diesem Gleichnis auch eine Sprache für den Menschen. Ich kann nur sagen, dass der Mensch immer wieder oder dass ich immer wieder in der Gefahr stehe, mich selbst aus den Augen zu verlieren und so mich selbst zu anonymisieren. Also dann spricht man von Mann, also mit einer gewissen Distanz, weil man nicht dem eigentlichen Spiegelbild ins Gesicht schauen will, weil man so vielleicht auch ein Stück erschrecken würde, zu was man fähig ist oder wer man eben ist. Und Jesus gibt dann hier in diesem Gleichnis den Menschen Worte und sagt, auch wenn du dich aus dem Blick verlierst, ich verliere dich nicht aus dem Blick. Ich sehe da noch mal mehr und ich finde da auch Worte für dich und ich finde sogar ein Bild für dich und kann es mit was vergleichen und brech deine Persönlichkeit oder vielleicht auch deine Themen gerade so für dich runter, dass du damit dann doch irgendwie etwas anfangen kannst und damit leben kannst und damit auch wachsen kannst, in die Beziehung wachsen kannst. Es gibt einen Zugang in der Kirchengeschichte oder bei den alten Kirchenvätern, die Bibel in einer ganz besonderen Art und Weise lesen, den ich hochinteressant finde. Ist vielleicht, hört sich erstmal mystisch an, aber mal zum Durchdenken. Es ist die Lectio Divina, die sagt so, ja, lies den Text, Lectio, lies den Text, den Bibeltext mehrfach. Meditatio, denk darüber nach. Hol dir so einen Satz, eine Aussage bildhaft vor Augen und denk darüber nach, nicht nur ein paar Minuten, sondern längere Zeit. Oratio, geh ins Gebet und sprich mit Gott darüber, wie so eine Antwort, die menschliche Antwort auf das, was gerade von dem Wort Gottes, wir haben über das Wort gesprochen, was von dem Wort Gottes kam. Und die Kontemplatio und dann verweile mit Gott. In so einer kontemplativen Gemeinschaft. Wie gesagt, es hört sich vielleicht ein bisschen befremdlich an, aber ich glaube, dass uns die Bibel, aber auch gerade die Gleichnisse dazu einladen, mal in dieser Art auch die Bibel zu lesen. Was sagt mir der Text? Ich denke darüber tiefer nach. Ich gehe damit ins Gebet und eigentlich soll es mich zum Verweilen einladen bei Gott. Und wenn ich das dann lese, in Vers 9, wer Ohren hat, der höre, dann passt es so gut, weil Gott ja auch dann der ist, der antwortet. Danke euch für eure Gedanken.